Es gibt kein zweites Mal für das letzte Mal. Dieses Motto prägt den Job unserer heutigen Gästin, denn wir haben heute eine Trauerrednerin zu Gast.
Wir haben die Folge bereits aufgenommen und können sagen, es wird emotional, berührend und tiefgehend. Denn passend zum Toten Sonntag sprechen wir mit unserer Gästin über den Tod, das Abschiednehmen und ihre Rolle beim Trauern.
Ja, genau. Und was ich so besonders an dem Job und diesem Interview finde, ist, dass sie uns einen Einblick darin gibt, wie man in den schwersten Momenten des Lebens arbeitet. Denn sie hat mit Personen zu tun, die in der traurigsten Phase ihres Lebens sind. Und da immer die richtigen Worte zu finden und da immer auf diesen Punkt abzuliefern und gleichzeitig aber auch diese Schwere und diese Trauer nicht so sehr mit nach Hause zu nehmen. Das ist das, was ich ganz besonders an ihrem Job und an dem heutigen Interview fand.
Seid gespannt, wir springen in die Folge.
Heute bei uns zu Gast im Podcast ist Katharina Ziegler. Katharina ist Trauerrednerin und hat bereits über 3000 Trauerreden gehalten. Zusätzlich bildet sie auch selber neue Trauerrednerinnen und Trauerredner aus und war während der Corona-Pandemie sogar als Expertin beim Bundespräsidenten eingeladen. Deswegen gibt es wahrscheinlich keine bessere Person, mit der wir über den Beruf der Trauerrednerin sprechen könnten, als Katharina. Und daher freuen wir uns sehr, dass sie heute hier zu Gast ist. Liebe Katharina, herzlich willkommen bei From Nine to Life.
Ja, Johanna, Marlena, vielen Dank, dass ich kommen darf. Also ich finde es immer schön, über dieses Thema auch zu sprechen und deswegen freue ich mich, dass ihr mich eingeladen habt und gleich so ganz am Anfang eurer Zeit so ein Tabuthema anfasst. Das finde ich doch auch schön und mutig. Ja, sehr schön.
Ich freue mich auch total, dass du hier bist. Hallo nochmal von meiner Seite. Wir starten in unserem Podcast immer mit denselben drei schnellen Fragen und deswegen auch an dich heute die erste Frage. Was ist denn der schönste Teil an deinem Job?
Der schönste Teil an meinem Job. Ich glaube, der schönste Teil an meinem Job sind die positiven Rückmeldungen der Angehörigen. Wenn die so im Nachhinein sagen, oh, das war so ein schöner Moment, das war ein so schönes Abschiednehmen, denn die sind ja mittendrin in einer der traurigsten Phasen ihres Lebens. Und wenn sie dann diese Herzensweite haben, das auch ausdrücken zu können und sagen zu können, es war zwar ein Abschied und der Anlass war traurig, aber der Abschied selbst war wunderschön. Das ist etwas, wofür ich jeden Tag sehr gerne aufstehe.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann vielleicht mal die Gegenfrage. Was fordert dich denn am meisten heraus in deinem Joballtag?
Ja, wir hatten eben kurz bevor wir starteten ja schon kurz gesprochen. Also ich glaube, meine stärkste Herausforderung ist meine Auslastung. Ich bin inzwischen halt relativ bekannt für meine Arbeit, was ich auch schön finde. Ich glaube, wer würde das nicht schön finden? Aber dadurch werde ich eben auch stark angefragt und ich muss halt immer Termine koordinieren und habe sehr volle Terminkalender und muss halt eben gucken, dass es zwischendurch auch immer noch Phasen gibt, wo ich mal abspannen kann und das fällt mal leichter und mal weniger leicht. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung für mich, das alles so zu koordinieren.
Und was ist etwas, das möglicherweise die wenigsten Menschen über deinen Job wissen?
Die wenigsten wissen, dass, also ich kann es von meiner Person sagen und ich kenne auch andere, bei denen es so ist, dass ich trotzdem ein sehr fröhlicher und sehr optimistischer Mensch bin. Viele denken, glaube ich, ich würde mir diese Traurigkeit so anziehen und würde selber auch total gedrückt sein deswegen, aber das ist nicht so. Also ich bin wirklich sehr positiv ausgerichtet und habe vielleicht deswegen ja auch die Kraft, diese Arbeit überhaupt zu machen. Aber ich kenne etliche, die diesen Beruf machen und die genau diese einem Art zu sein und auch mitbringen und auch in den Beruf hineintragen.
Sehr schön. Das kann ich tatsächlich bei dir persönlich sehr bestätigen bin immer da ganz begeistert von. Und deswegen wollen wir da jetzt nochmal ein bisschen genauer einsteigen in deinen Beruf. Denn mal ganz allgemein am Anfang gefragt, wieso ist deiner Meinung nach der Beruf von Trauerrednern und Trauerrednerinnen so wichtig?
Naja, also erst einmal vorweg gesagt, jeder Mensch hat das Recht, würdig und wertgeschätzt von dieser Erde verabschiedet zu werden. Und es ist wichtig, dass es Menschen gibt, die das tun. Früher war es so, da waren fast alle kirchlich gebunden und deswegen wurden die Abschiede, die Beerdigungen von Pastorinnen und Pastoren geleitet. Und nun ist das so, dass eben zunehmend Leute aus der Kirche austreten und dass es aber gewährleistet sein muss, aus meiner Sicht, dass eben trotzdem Abschiede stattfinden, die dem Menschen gerecht werden. Es ist ja so, dass die in unserem Grundgesetz, Artikel 1, steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das gilt aus meiner Sicht über den Tod hinaus. Und deswegen haben wir als Gesellschaft eine Verantwortung, die Leute bis über den Tod hinaus so zu begleiten, dass diese Würde gewahrt ist. Und das haben eben früher die Kirchen gemacht. Und das tun jetzt zunehmend Trauerrednerinnen und Redner, weil eben nicht mehr so viele Leute kirchlich gebunden sind.
Und jetzt kriegt man ja nach außen vor allem die Rede mit, die du am Ende hältst. Und das ist der Teil, an den wir wahrscheinlich als erstes denken, wenn man an Trauerrednerinnen und Trauerredner denkt. Aber welche Aufgaben gehören sonst noch so zu deinem Beruf und zu deinem Joballtag?
Also wenn ich jetzt mal genau angucke, was die Rede selbst ausmacht, ist es so, dass ich natürlich immer erstmal den Kontakt mit den Bestattungsinstituten pflege. Meistens sind die das, die auch die Rednerinnen und Redner vermitteln. Dann brauche ich einen Termin mit den Angehörigen. Dazu muss ich mit denen Kontakt aufnehmen. Dann spreche ich mit den Angehörigen persönlich. Normalerweise führe ich ein Gespräch von, sage ich mal, 1,5 bis 2 Stunden länger. Dann muss ich die Rede vorbereiten. Wobei Rede halt heißt, ich halte nicht die pure Rede. Also ich gehe nicht in die Kapelle, stelle mich ans Lesepult, halte die pure Rede und gehe wieder weg, sondern Rede bedeutet, ein ganzes Ritual zu gestalten. Also ich mache einen Eingangsteil oder bette auch mal Texte aus der Literatur ein oder Erklärendes oder schreibe mal selber noch irgendwelche gedichtartigen Texte, um eben die Situation auch zu tiefen. Das heißt also, die Rede selbst, die ich dann vorbereitet habe, ist auch noch eingebettet in Elemente, die dazu führen, aus der puren Rede ein Ritual zu machen. Heißt, auch die Menschen mitzunehmen von einer Lebenssituation in die andere. Sie müssen ja da irgendwie hindurchgeführt werden. Und dazu ist letztendlich diese Abschiedsfeier oder Trauerfeier oder Lebensfeier, wie jetzt oft auch gesagt wird, dafür ist die da. Und dann gehört es halt noch dazu, dass ich ja auch ja unternehmerisch tätig bin, also Trauerreden halten, Leute ausbilden, die Reden halten. Das ist mein Hauptberuf. Das heißt, ich brauche eben auch dieses Drumherum, was man sonst so braucht. Rechnungen schreiben, administratives, Kontakt zum Steuerberater und so. Ihr nickt, also ihr wisst, wovon ich spreche. Aber das gehört halt auch einfach dazu. Das ist eben so dieses täglich Brot, E-Mails verantworten.
Podcast-Interviews führen. Ja.
Genau.
Sehr schön. Jetzt ist es ja aber trotzdem kein Job, wo man in eine klassische To-Do-Liste abhaken kann und sagen kann, man hat alles erledigt und alles super, sondern es geht ja wirklich auch viel darum, wie du den Job machst, welche Worte du dann findest und wie die Rede am Ende ist. Und deswegen an dich die Frage, was macht deiner Meinung nach eine gute Trauerrednerin oder einen guten Trauerredner aus? Und wann sagst du wirklich, der macht oder die macht den Job richtig toll?
Also ich glaube, diejenigen sind im Beruf besonders gut, die nicht am liebsten sich selbst reden hören. Also heißt, oft wird ja so, sagen Leute, ja, man muss ja vor allem reden können. Nein, also man muss nicht vor allem reden können, man muss vor allem zuhören können. Man braucht die Empathie für die Menschen, man braucht ein echtes Interesse am Menschen, vielleicht auch noch Sprachwitz oder Freude am Wort. Das heißt, also es geht im Grunde darum, ohne dass man in den meisten Fällen je diese Person persönlich gekannt hat, trotzdem über das, was die Angehörigen erzählen und über die Informationen, die man aufnimmt, trotzdem ein Gespür dafür zu entwickeln, wie war dieser Mensch? Wie tickte der? Wie war das Wesen? Und für mich sind gute Rednerinnen und Redner die diesen Menschen nochmal aufleuchten lassen, sodass die Leute da sitzen und sagen, stimmt, so war er oder so war sie. Also ich sage mal ein Beispiel, ich hatte das mal nach einer Trauerrede, da kam einer der Trauergäste zu mir und sagte, ja, das ist ja selten, dass man eine Rednerin in der Familie hat. Und dann habe ich gesagt, wieso? Ja, oder kommen Sie nicht aus der Familie? Und dann habe ich gesagt, nein. Das heißt, der hatte das Gefühl, dass ich Teil der Familie sein müsse, weil ich einfach diese Person so eingefangen hatte, wie sie war. Und das ist mein Ziel. Also wenn ich das habe, ist natürlich für mich schön, aber daran misst sich für mich auch ein guter Redner, eine gute Rednerin. Also zwar reden können, aber sich hinter die Person zurückstellen, über die es geht.
Und eine weitere Besonderheit und ein weiterer Unterschied bei deinem Job im Vergleich zu anderen ist ja, dass du keine wirkliche Planbarkeit hast. Also vor allem Todesfälle, aber natürlich damit einhergehend auch die Beerdigungen sind nicht planbar. Und gleichzeitig findet die Beerdigung ja immer sehr schnell nach dem Todesfall statt. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die ist Hochzeitsrednerin. Da ist es ja meistens so, du verlobst dich und dann 1 oder 2 Jahre später heiratest du. Da ist natürlich auch als Hochzeitsrednerin dann deutlich mehr planbar. So, bei dir ist es ja nicht so. Deswegen die Frage, inwieweit kannst du überhaupt im Voraus planen und wie gehst du mit dieser Ungewissheit auch um?
Ja, sagen wir mal so, ich gehe mal ein bisschen auf früher zurück. Früher war es so, da gab es ja in erster Linie Erdbestattungen. Also in meiner Anfangszeit als Pastorin zum Beispiel habe ich bestimmt 80% Erdbestattungen gehabt. Da war es durchaus so, dass ich mal dienstags einen Anruf kriegte und es dann hieß, ja, können Sie Freitag eine Beerdigung machen? Und das war eben für die Bestattungsinstitute genauso wie für mich. Es lief eben sofort das ganze Räderwerk an. Ja, also das musste ja ratzfatz gehen mit Terminabsprachen, mit dem Gespräch, was ich mit den Angehörigen geführt habe, mit Anzeigen in der Zeitung, mit Karten, die verteilt werden und eben der Vorbereitung und der Durchführung. Dann, das waren oft nur ein paar Tage. Das ist inzwischen eher selten geworden, weil eben der Anteil der Erdbestattungen zurückgeht. Ich habe gerade heute Vormittag mit einem Bestatter geredet, der hat gesagt, er arbeitet auf dem Dorf. Er wird sagen, es sind vielleicht noch so 20-25% Erdbestattungen. In den Städten ist es schon eher bei 90%, dass Urnenbeisetzungen stattfinden. Das heißt, da hat man mehr Zeit und man kann flexibler planen. Das heißt, es passiert bei mir jetzt auch schon, dass ich dann eben Anfragen kriege für in 2-3 Wochen. Das heißt, dass ich kann das einfach auch flexibler gestalten mit meiner Terminplanung und kann entsprechend eben die Termine abmachen. Ansonsten ist es für mich nicht ganz so tragisch wie für andere Gewerke, die im Trauerfall beteiligt sind. Zum Beispiel die Bestattungsinstitute. Also die kriegen schon mal nachts einen Anruf, weil da eben irgendwas passiert ist oder weil eine Abholung sein muss oder sowas. Das ist bei mir eigentlich nicht. Alle, die mit mir zusammenarbeiten, wissen, dass sie mich gleich früh morgens erreichen können. Und die Angehörigen sind in der Regel sehr flexibel, was die Absprache von Terminen angeht. Und ich finde da auch immer Möglichkeiten. Das heißt aber auch, dass ich zu Zeiten arbeite, zu denen andere halt nicht arbeiten. Also zum Beispiel, wenn sie einen ganz normalen Job haben und erst um 5 zu Hause sind, gut, dann fahre ich da halt um 18 Uhr hin. Oder ich fahre am Wochenende hin. Das ist für mich normal und das ist auch keine besondere Belastung für mich. Ich weiß das. Mit dieser Seite meines Berufes geht eben auf der anderen Seite auch eine große Flexibilität einher und insofern nehme ich das gerne in Kauf. Okay.
Und nochmal ganz persönlich gefragt, also du hast jetzt schon viel erzählt, dass ihr euch erstmal kennenlernt, dass du erstmal Vorgespräche mit denen hast und gab es oder gibt es da auch Fälle und Geschichten, wo du dann nach dem oder vielleicht auch schon vor dem Vorgespräch, wenn du erste Dinge erfährst, danach entscheidest, nee, du übernimmst diesen Fall als Trauerrednerin nicht, jetzt mal unabhängig von terminlichen Gründen, die es wahrscheinlich immer mal gibt?
Genau, terminliche Gründe gibt es relativ häufig tatsächlich, weswegen ich absagen muss. Ansonsten habe ich es noch nie gemacht. Ich habe noch nie eine Rede zurückgewiesen. Das ist anders so. Du hast das Beispiel Hochzeiten gebracht. Das ist natürlich anders. Da hat man mehr Zeit, auch mal zu gucken, stimmt die Chemie und kriegen wir das hin? Und da ist natürlich auch noch mehr Zeit zu gucken, macht das vielleicht jemand anders? Es gab einen einzigen Fall, da war ich tatsächlich kurz davor. Und zwar war ich schon im Gespräch gewesen und habe mit einer Ehefrau gesprochen, deren Mann gestorben war und einer der Söhne war dabei. Die hatte 3 Kinder und eins ihrer Kinder, also ein Sohn, war dabei. Und die haben während des Gesprächs dann angefangen, sich zu streiten, aber so dermaßen zu streiten, dass die sich im Grunde 1,5 Stunden lang angebrüllt haben. Und ich war insgesamt 2,5 Stunden da und habe auch versucht, möglichst viel auf Wertschätzendes aufzunehmen. Und da war ich aber tatsächlich, im Nachhinein habe ich ein paar Mal darüber nachgedacht, ob ich den Fall vielleicht ablehne. Habe mit dem Bestatter auch noch gesprochen. Der hat gesagt, naja, Katharina, wer soll das denn können, wenn nicht du? Ich habe mich dann dafür entschieden, das zu machen. Allerdings dann auch so zu sprechen, also mir gelingt es schon auch so zu sprechen, dass ich wertschätzend reden kann, aber ich bin auch kein Mensch, der Vanillesoße über ein Leben gießt. Ja, das heißt also, ich finde, wenn meine Kinder später über mich sprechen, erzählen die ja auch nicht nur Schmeichelhaftes. Ich bin ja auch nicht nur nett. Ich bin auch mal genervt oder doof oder weiß nicht wie. Und das werden die später auch erzählen und das ist auch richtig so, weil ja das, diese Dinge machen uns ja auch aus als Personen und Persönlichkeiten. Und es ist einfach nicht schön im Nachhinein, wenn da jemand so total blumig dargestellt wird. Aber letztendlich alle, die da sitzen, wissen, nee, so war der aber gar nicht. Und dann entsteht nämlich so ein Bruch. Und dieser Bruch darf nicht entstehen. Also es soll schon das schwierig war an der Person, schon zu Wort kommen. Aber man muss halt gucken, dass man das so zu Wort kommen lässt, dass die Angehörigen das nehmen kann. Und diese Witwe damals, die hatte so einen Schiss. Ich weiß, dass sie einen riesengroßen Schiss hatte, was ich jetzt erzähle. sondern war das auch eine Seebestattung und wir sind auf See rausgefahren und keiner konnte entkommen. Man musste erst mal ein Stück auf See rausfahren, ehe überhaupt die Urne beigesetzt werden kann. Und dann passiert die Trauerfeier auf See. Und sie war nachher super dankbar. Ich glaube, ich habe es auch gut hingekriegt, aber ich habe da sehr dran rumgebrütet an dieser Rede. Und sie hat mich dann noch zweimal ausdrücklich zum Kaffee eingeladen, weil sie so dankbar war. Aber im Vorfeld merkte man, sie war wirklich sehr nervös. Ist ja auch verständlich. Die beiden hatten mir eine Seite gezeigt, die man Fremden nicht so gerne zeigt. Aber das war der einzige Fall, wo ich kurz davor war zu sagen, nee.
Du hast eben von einer relativ schönen Geschichte erzählt, über einen Angehörigen, der dachte, du gehörst zur trauernden Familie, weil du die Person und ihr Leben eben so echt und treffend wiedergegeben hast. Und deswegen interessiert mich, wie lernst du genau die verstorbenen Menschen kennen, wenn du sie eigentlich nie persönlich getroffen hast? Und wie laufen diese Vorgespräche mit den Angehörigen ab? Also welche Fragen stellst du? Wie funktioniert das?
Also für mich ist es so, du hast jetzt gesagt, das Wort Vorgespräch. Ich weiß, dass das auch viele benutzen, dieses Wort Vorgespräch. Für mich sind das keine Vorgespräche. Für mich ist es so ein Vorgespräch, wenn ich für meinen 60. Geburtstag irgendwie in Gastronomie gehe und überlege, was es für Essen gibt oder so. Das ist für mich ein Vorgespräch. Ich sage eher ausdrücklich Trauergespräch, obwohl das nicht der gängigen Weise entspricht, über diese Gespräche zu reden. Es wird tatsächlich häufig Vorgespräch gesagt. Für mich ist es ein Trauergespräch. Und warum? Weil ich mitten in die Trauer der Angehörigen hineintauche. Das kann ich ja nicht ändern. Ich bin ja mittendrin und ich muss mich darauf einlassen können. Und schon dieses Einlassen heißt Herz öffnen, hineingehen, hat schon eine Wirkung. Ich bin so ein Mensch, ich kann total schlecht Smalltalk, aber ich kann dafür innerhalb von 2 Minuten mit den Leuten reden über das, was sie am tiefsten angeht. Und genau das mache ich auch gleich. Ich gehe da mitten hinein und lass mir natürlich diesen Menschen beschreiben, lass mir auch oft erzählen, was gerade so in der letzten Zeit war, was ist passiert, war er oder sie krank. Erzählen Sie mal, was war denn? Dann ist das auch schon mal erzählt worden und so dieser Druck der letzten Phase, der ist dann schon mal weg. Und dann lasse ich mir auf das Leben erzählen und springe aber mit den Leuten mit. Ich zwinge die nicht in ein Korsett. Ich habe auch keine Checkliste, mit der ich in meine Gespräche reingehe, sondern ich habe einfach meine Erfahrungen, was ich halt wissen möchte. Manche Dinge kommen dann vielleicht auch nicht vor, aber ich höre halt sehr genau zu. Ich schreibe sehr viel mit. Und habe aber zusätzlich zu diesen Informationen noch andere Kanäle. Und meine Kanäle sind einerseits so die Atmosphäre. Was ist denn so im Raum noch los? Manchmal sind ja auch mehrere Leute da oder auch manchmal ganz viele. Was ist da noch so zu spüren? Auch was vielleicht nicht gesagt wird. Was kann ich noch sehen im Raum? Also dann hängt vielleicht mal ein Foto an der Wand oder dann steht eine Gitarre in der Ecke. Ach, hat Ihre Frau Gitarre gespielt? Erzählen Sie mal. Und dann kommt plötzlich irgendwie noch so ein ganz neuer Aspekt vielleicht zum Tragen. Und und dann gehe ich eben mit so einer Mischung aus Information und Emotion, gehe ich nach Hause. Und wenn ich die Rede schreibe, ist es so, dann nehme ich mir natürlich diese Notizen, die ich gemacht habe, und gehe die nochmal durch. Aber während ich schreibe, rufe ich mir diese Situation vor meinem geistigen Auge nochmal hervor und bin dann sozusagen in einer Haltung, als wäre ich noch in diesem Gespräch. Und als würde ich so wie so eine Korrespondentin direkt aus dem Gespräch herausgerichten. Und dann habe ich diese Gefühle noch online sozusagen. Und dann gelingt es auch, diese Person irgendwie darzustellen, auch so, wie sie war. Und zwar ist es dann nämlich nicht oberflächlich, sondern durch dieses Atmosphärische und durch das Emotionale kriegt es immer wieder so einen Tiefgang. Und das unterscheidet dann eben so eine pure Rede zum, ich weiß nicht, habt ihr vielleicht mal gehört, zum 25-jährigen Dienstjubiläum oder sowas, wo dann gesagt wird, die ist dann und dann gekommen und das ist passiert und wo du nach 2 Minuten denkst, so, oh, hoffentlich ist es bald vorbei. Das unterscheidet aber so eine gute Rede zum Abschied, weil sie Tiefgang hat und weil sie dieses, das, was eben noch da ist, dieses Emotionale und das Strahlen der Enkelkinder, wenn sie von ihrer Oma erzählen oder weil sie das zum Ausdruck bringen oder den Geruch von dem Zitronenkuchen, der immer in der Küche war weiter oder so. Ja, dann kommt das von der Zweidimensionalität in die Dreidimensionalität und dann passiert was in den Köpfen derjenigen, die zuhören. Und das macht mir mega viel Spaß, genau das irgendwie zu erzeugen. Also du kannst schon auch Du kannst tatsächlich eine Person kennenlernen, die du nicht kennenlernen durftest. Das ist verrückt, aber es geht.
Ich würde gerne noch ein bisschen mehr mit dir über diesen kreativen Teil deiner Arbeit sprechen. Du hast eben von der Freude am Wort gesprochen und deswegen würde ich gerne noch mal erfahren, wie du genau beim Schreiben der Rede vorgehst. Hast du bestimmte Elemente oder vielleicht auch Lieblingsworte oder sprachliche Mittel, die sich wiederholen und die du immer wieder in deine Reden einfließen lässt? Oder ist jede Rede wirklich total individuell?
Da unterscheide ich gerade mal. Ich hatte ja vorhin davon erzählt, dass ich so ein Ritual gestalte und dass die Rede immer eingebettet ist, auch in so einen Rahmen. Und es ist so, dass bei den Rahmenteilen durchaus mal Texte vorkommen, die ich schon mal benutzt habe und dass sich da mal das eine oder andere ähnelt. Aber die Rede, also das Herzstück dieser Abschiedsfeier, das, wo es ausdrücklich um die Person geht, die gestorben ist, das mache ich jedes Mal komplett neu. Also ich arbeite nicht mit Bausteinen. Ich habe meinen eigenen Stil. Ja, das heißt, es werden bestimmte Worte wahrscheinlich bei mir häufiger vorkommen, als wenn du einen Text schreibst oder Johanna. Es ist einfach klar, wir haben jeweils irgendwie so eine bestimmte Wörter, die wir einfach gerne benutzen. Das merkst du bei mir auch. Aber ansonsten ist es so, du kannst 50, 100, 200 Reden nebeneinander legen bei mir. Und jede Rede ist neu. Jede Rede ist ein Unikat. Da lege ich auch absoluten Wert drauf. Und deswegen kann ich auch ohne mit der Wimper zu zucken meine Reden ausgeben. Das mache ich auch. Also im Nachhinein bekommen die Angehörigen immer, bekommen auch ein kleines Präsent von mir, aber sie bekommen auch immer die Rede zugeschickt, so wie ich sie vorbereitet habe. Deswegen bereite ich auch jede Rede von vorne bis hinten komplett vor.
Nicht schlecht. Sehr begeistert. Gibt es denn Sätze, die du nie sagen würdest, auch wenn sie sehr tröstlich klingen? Irgendwelche Floskeln?
Hat schon alles seinen Sinn. Ach, sie hat noch ein schönes Alter erreicht. Wirst schön sehen, bald wird alles besser. Das Leben geht weiter.
Okay.
Das sind so Dinge, die sage ich nicht. Das sind so, ich nenne die so Trauerfloskeln. Für mich sind es auch Trauer-No-Gos, die im Grunde meist aus der Unsicherheit herausgeboren werden, weil die Leute nicht wissen, was sie sonst sagen sollen. Ich kann es in gewisser Weise auch verstehen. Der Umgang mit Trauer ist halt nicht so eingeübt. Ich finde, wir könnten das sehr gut schon als Schulfach einführen und schon mit Kindern irgendwie viel mehr zum Thema Trauer arbeiten, in Anführungsstrichen, einfach das mehr, die Trauer mehr in die Lebenswelten der Kinder hineinbringen. Uns Erwachsenen täte das auch gut. Aber für mich ist es wichtig, wenn Worte, dann persönliche Worte zu finden, eigene Worte für eine Situation, die eben so persönlich ist wie alles andere auch. Also ihr sagt ja auch nicht immer das Gleiche, wenn jemand Geburtstag hat oder wenn jemand heiratet oder so. Und deswegen bin ich auch nicht so die Freundin von herzliches Beileid oder sowas, ne? Sondern ich finde was anderes. Und wenn es einfach eine Umarmung ist oder ein Händedruck oder weiß nicht wie.
Und das sind ja auch Floskeln, die wir wahrscheinlich alle auch irgendwie aus unserem alltäglichen Leben kennen, also unabhängig, also auch als Nicht-Trauerrednerin und Trauerredner. Das heißt, würdest du sagen oder würdest du empfehlen, dass das auch Floskeln sind, die man auch selber aus dem Sprachgebrauch weglassen sollte? Also ist das so deine Erfahrung, dass das eben genau die Floskeln sind, die nicht helfen, wenn man einer trauernden Person begegnet?
Ja. Also die meisten sagen auch, das hilft ihnen irgendwie kein Deut weiter. Also ich empfehle eigentlich immer so authentisch zu sein wie immer. Ja? Und wenn du sagst, weißt du, ich muss ehrlich gestehen, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Das haut mich selber so um. Das ist viel ehrlicher, als irgendwas zu sagen, was aber dir gar nicht entspricht oder was du sonst halt nie in den Mund nehmen würdest. Ich hatte meine Trauerfeier, da war ein 18-Jähriger dabei, der eine Behinderung hatte, eine geistige Behinderung. Und der war nachher am Grab irgendwie so erfrischend unkonventionell, dass ich dachte, wow, da können wir uns echt was von abschneiden. Ne? Als die Leute Sand geworfen haben, hat er dann gerufen, nicht so viel Sand und tschüss Opa und weiß nicht, der war einfach so frisch. Und ich dachte, ja wow, genau, das ist es. Der hat da gar nicht drüber nachgedacht, weil er nicht die Fähigkeit hatte, darüber nachzudenken, aber das hat gerade dazu geführt, dass es so unmittelbar war und im Grunde total schön. Und da können wir uns eine riesige Scheibe von abschneiden und letztendlich auch von Kindern, die auch sehr unkompliziert mit Tod umgehen und auch mit den Menschen, die einen Todesfall erlebt haben.
Ich würde sagen, du hast einen sehr emotionalen Job und du hast auch schon viel über Emotionen geredet. Was sind denn so die zentralen Gefühle, die du mit deiner Trauerrede vermitteln möchtest? Also was sollen die Angehörigen fühlen?
Ich freue mich riesig, wenn die sich zu 100% von mir verstanden fühlen und wenn sie durch das Ritual, was ich für sie gestaltet habe, sich irgendwie auch getröstet fühlen. Das Trost klingt oft einfach so ein bisschen abgedroschen, aber es ist im Grunde ja das, was wir auch brauchen, wie so eine warme Umarmung. Also wenn sie sich getröstet fühlen und letztendlich gestärkt ihren Weg danach in irgendeiner Weise auch zuversichtlich weiterzugehen.
Absolut. Und wie lange dauert es so, im Schnitt eine Trauerrede zu schreiben? Interessiert mich noch abschließend von diesem Blog. Kannst du da irgendwas zu sagen?
Insgesamt durchschnittlich für einen gesamten Trauerfall ungefähr 10 Stunden kalkuliere. Da ist der Besuch bei den Angehörigen mit drin, da sind meine Autofahrten mit drin, da ist auch das Schreiben der Rede und die Durchführung der Rede mit drin. Das Schreiben der Rede, das pure Schreiben dauert bei mir, ich sage mal, plus minus 3 Stunden. Dann ist das fertig. Wobei ich eben sehr konzentriert und sehr fokussiert schreibe. Also ich bin keine von denjenigen, die dann, ich schreibe mal so ein bisschen und dann mache ich erst mal was anderes und dann schreibe ich noch mal ein bisschen. Ich liebe es zum Beispiel in den frühesten Morgenstunden, für andere ist das tief in der Nacht, ich stehe manchmal um 3 Uhr auf und da klingelt mein Telefon und da kommt keine E-Mail und gar nichts. Und dann lese ich mir diese Information durch und lasse mich richtig in diese Emotionen da hineinfallen. Und dann schreibe ich einfach an und schreibe meistens so 3/4 Stunde am Stück und dann kurze Pause aufs Klo gehen, Kaffee holen, weiß nicht was und dann halt weiter. Ich bin dann richtig in so einem Sog drin und ich bin auch keine, die Rede irgendwie 50 Mal korrigiert. Ist bei mir meistens so, ich schreibe die von vorn bis hinten durch und es gibt fast nichts, was ich ändere. Also ich lese die immer noch mal durch und dann gibt's hier und da, stelle ich noch mal ein bisschen was um oder einmal ein Wort korrigieren oder denke, ach ja, das könntest du noch machen, aber das ist marginal. Ich könnte die auch genauso halten, wie ich die geschrieben habe und nur die kleinen Fehlerchen ausmerzen. Ich bin so eine Intuitivschreiberin und das ist einfach so mein Schreibstil. Und das kann ich, wenn ich so in dem Sog drin bin, kann ich das relativ schnell abbilden. Aber dadurch brauche ich eben auch nicht so lang.
Spannend. Und jetzt haben wir schon viel über die Besonderheiten in deinem Job gesprochen. Und ich glaube, aber eine der größten Besonderheiten und bestimmt auch eine der größten Herausforderungen in dem Job ist, dass deine Arbeit in den traurigsten Momenten des Lebens stattfindet. Und es ist dein Job als Trauerrednerin in Situationen, die ja wirklich zu den schwersten Momenten im Leben der Angehörigen gehören, die richtigen Worte zu finden. Und zusätzlich hast du ja, was du jetzt auch schon öfters meintest, pro Trauerfall quasi nur eine einzige Chance. Du hältst nur ein einziges Mal diese Rede. Und es gibt eben halt auch nicht dann noch den 65. Geburtstag und den 70. Geburtstag, wo nochmal eine andere Rede gehalten werden könnte, sondern es gibt eben nur diese eine Trauerfeier für diesen Menschen. Und deswegen, wie gehst du mit diesem Druck um oder wie geht man allgemein in dem Job mit diesem Druck um? Und auch ganz privat gefragt, hattest du schon mal einen Fall oder eine Trauerrede, mit der du im Nachhinein gar nicht zufrieden warst? Gibt es sowas?
Erstmal zu der ersten Frage. Es ist ja tatsächlich auch mein Motto, es gibt kein zweites Mal für das letzte Mal. Das ist eine Verantwortung, die ich mir selber auferlege. Dass ich nämlich weiß, dass ich jeden einzelnen Moment und Kontakt mit den Angehörigen in einer großen Ernsthaftigkeit vollziehe. Zwar mit einer Freundlichkeit und Positivheit, so wie ich halt auch gestrickt bin, aber trotzdem mit Ernsthaftigkeit und weiß, dass jeder Moment, den ich mit den Angehörigen habe, sowohl im Gespräch als auch nachher bei der Durchführung der Abschiedsfeier, jeder Moment kann ein Schlüsselmoment dafür sein, dass es klappt oder in die Hose geht. Und wenn du das mit so einer Ernsthaftigkeit machst, in der Verantwortung, die du dir selbst auferlegt hast, dann ist schon mal viel gewonnen. Und das andere ist, ich habe einfach durch diese vielen Reden, die ich schon gehalten habe, mittlerweile sind es insgesamt mit der Zeit, die ich als Pastorin auch Reden gehalten habe, sind es eben über 3000 Reden. Und mit dieser Erfahrung kann ich auch mit einer großen Zuversicht mir selbst gegenüber dann auch an diese Aufgabe herangehen. Und ich arbeite, wie ich euch eben beschrieben habe, eben mit in diesem Flow. Das sind für mich Situationen, die meine Kreativität unglaublich erhöhen. Und ich weiß einfach, ich kann mich auf meine Intuition verlassen. Und wenn ich dieser Intuition folge, dann wird's auch was. Und ich weiß immer, wenn ich fertig bin, ist die Rede gut oder nicht? Ich weiß es immer. Und nein, ich habe noch keine Rede wirklich in Sand gesetzt. Es gibt Reden, wo ich im Nachhinein denke, okay, an der Stelle, das hättest du vielleicht noch ein bisschen besser machen können, aber es ist trotzdem marginal, glaube ich.
Ja, und passend dazu, du hast ja, wie wir natürlich schon die ganze Zeit besprochen haben, tagtäglich mit dem Thema Tod und Abschied nehmen zu tun. Und wie du gerade jetzt auch speziell bei dem Fall meintest, du jetzt erfährst ja auch wirklich sehr detailliert die Geschichten der Verstorbenen und der Angehörigen. Das heißt, du kannst da auch nicht so eine Distanz zu diesen Fällen wahren, weil du erfährst halt die komplette Geschichte. Und gleichzeitig erzählst du ja auch sehr öffentlich, dass du auch schon persönlich in deinem ganz privaten Leben mit dem Thema Tod und Trauer zu tun hattest. Denn unter anderem ist eine deiner Töchter verstorben. Und das heißt, du kannst dich sehr gut in die trauernden Menschen hineinversetzen. Und deswegen die Frage an dich, wie schaffst du es da trotzdem, diese professionelle Distanz zu wahren, sodass du halt eben nicht bei so einer Trauerfeier zum Beispiel auch selber zu emotional wirst? Oder was du ja auch schon am Anfang unseres Interviews gesagt hattest, dass du diese Themen eben auch nicht so sehr mit nach Hause nimmst und trotzdem immer noch so ein fröhlicher und positiver Mensch bleibst, obwohl du da ja ganz bestimmt auch tagtäglich wirklich schlimme Schicksale hörst und davon erfährst.
Genau, ich habe natürlich jeden Tag mit traurigen Menschen zu tun und die Trauerfälle selbst sind natürlich auch unterschiedlich, ganz klar. Also ich lege eben sehr viel Wert, auch bei den Leuten, die ich ausbilde, lege ich sehr viel Wert darauf, dass die sich mit sich selber auskennen. Das heißt, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste in dem Beruf, dass du dich selbst kennst und dass du auch dich auskennst mit den eigenen Trauererfahrungen, die du hast. Dass du die wahrnimmst, auch in dem Moment, aber dass du dann die für den Moment aber auch zurückstellen kannst. Ja, es klingelt dann natürlich mal was an. Ne? Bei mir dann, weil unsere Tochter als Säugling gestorben ist. Ich hatte jetzt auch gerade vor kurzem eine Trauerfeier, da war ein Mädchen im Alter von einem Jahr gestorben. Das fällt mir auch ein bisschen schwieriger, das von mir wegzuhalten als andere Trauersituationen, muss ich sehr auf mich aufpassen. Aber für mich ist es dann immer so, ich bin schon emotional sehr nah dran an den Angehörigen, aber ich schwimme da auch wieder raus. Also wie soll ich das sagen? Also mein Bild ist das so wie bei Flut an der Nordsee. Da brannten die Wellen so auf den Strand und sind irgendwie am Punkt oben sind sie da und dann brannten sie auch wieder raus. Und so erlebe ich auch meine Art des Umgangs mit den Trauernden. Ich brande so auf deren Strand und bin on point ganz bei denen, aber ich brande irgendwie auch wieder raus.
Sehr bewegende Metapher mit der Nordsee, finde ich sehr treffend. Wenn man über deine Arbeit spricht, kommt man ja früher oder später auch unweigerlich zum Thema Tod. Das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Und es ist ja eigentlich ein Thema, über das wir teilweise ungern sprechen in der Gesellschaft, obwohl das uns früher oder später alle mal betrifft. Und wahrscheinlich auch, weil wir uns verständlicherweise nicht gerne Gedanken darüber machen, dass wir unsere Liebsten irgendwann mal verlieren. Deswegen auch nochmal die persönliche Frage an dich. Hat sich dein eigenes Verhältnis zum Thema Tod und Abschied nehmen gewandelt, seitdem du Trauerrednerin bist und die Reden schreibst?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich so, dass ich gerne über den Tod rede. Also das ist total komisch. Also ich liebe es zum Beispiel auch in Trauergespräche reinzugehen. Das, was für andere eine riesengroße Hürde darstellt, ich finde das so fantastisch, weil die Menschen, ich treffe die Menschen an in einer Situation, wo sie offener sind als kaum sonst. Ja, weil die sind so natürlich so angefasst und so gebrochen manchmal auch, aber dadurch und so verletzlich. Aber dadurch sind sie auf eine ganz andere Weise ansprechbar. Und ich finde, der Tod, der uns diese Grenzerfahrung bringt, der bringt eben gleichzeitig eine Tiefe ins Leben, die du sonst eben nicht kriegst. Ja, und da bricht dann irgendwas auf und plötzlich siehst du da viel mehr als sonst so hinter der Fassade. Das ist wie, wenn irgendwas bröckelt oder wie wenn du jemanden siehst, der sonst immer total dick geschminkt ist und plötzlich irgendwie Rotz und Wasser heulen muss und das geht irgendwie alles ab, diese ganze Fassade bröckelt. Und hinter diese Fassade zu schauen, das ist für mich das Schönste und das bringt der Tod mit sich. Und deswegen rede ich da gerne drüber und fände es einfach super, wenn das auch normal werden würde. Ne? Und ich weiß, dass natürlich der Tod eine Bedrohung ist und dass alle erstmal sagen so, boah, ich will damit nichts zu tun haben, aber es ist nun mal ein Teil vom Leben. Und wenn wir geboren werden, kriegen wir den Tod mit in die Wiege gelegt. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, weil jeder Mensch kommt im Verlauf seines Lebens mit dem Tod in Kontakt, mindestens mit dem eigenen. Selbst wenn ein Kind direkt nach der Geburt stirbt, ist es mit seinem eigenen Tod in Kontakt. Und wir können einfach nur alle dazu beitragen, dass da mehr darüber gesprochen wird. Und ich finde das toll, deswegen hat sich mein Leben insofern verändert, dass ich mich freue, dass ich ständig über den Tod reden darf. Das finden manche komisch, aber für mich ist es das Normalste von der Welt.
Worüber sollte man denn mit seinen liebsten Menschen auf jeden Fall frühzeitig sprechen? Also du sagst ja, man soll eigentlich schon sehr früh anfangen und generell das Thema nicht so tabuisieren. Also worüber sollte man mit seinen liebsten Menschen sprechen, damit der Todestag einfacher wird und man vielleicht auch genau weiß, was die Person an diesem Tag gewollt hätte?
Am besten über alles, was das Ende betrifft. Also angefangen von wirklich Testament machen, Generalvollmacht, Patientenverfügung, möglichst alles beim Notar, kann ich nur ausdrücklich empfehlen. Es wird sonst sehr viel falsch gemacht und es wird dann nicht im Sinne der verstorbenen Person gehandelt, bis hin zu, was ist eigentlich, wenn ich überhaupt nichts mehr kann? Und ja, aber auch ruhig den Abschied. Also, ne, wie möchte ich eigentlich von dieser Erde gehen? Möchte ich ins Sarg? Möchte ich in die Urne? Möchte ich auf See? Möchte ich in den Friedwald? Möchte ich als Diamant gepresst werden? Als Asche an einen Baum? Was möchte ich eigentlich? Bis hin zu, wer soll eigentlich kommen zur Trauerfeier? Meine Mutter übrigens war cool. Die hat, die Jahrgang 1934, als sie starb, das ist jetzt auch schon 11 Jahre her, die hatte Aufkleber gemacht für die Trauerkarten, ausgedruckt aus dem Computer. Die konnten wir abziehen und aufkleben. Das heißt, habe ich auch nicht. Das ist so gut, das habe ich auch nicht. Aber also wer soll eingeladen werden? Wie groß soll das sein? Soll eine Kaffeetafel sein? Welche Musik soll gespielt werden? Wer soll sprechen? Also man kann so viele Sachen, kann man tatsächlich im Vorfeld besprechen. Und es ist auch ganz gut, das öfter mal zu tun. Ne? Natürlich ist das total bedrohlich, darüber zu sprechen, wenn man 30 ist. Aber es ist trotzdem auch da sinnvoll, weil es kann halt mal sein. Wer soll sich denn kümmern? Und ich finde, das sollte im Grunde ganz normal sein. Denn die meisten reden eben erst drüber, wenn es zu spät ist oder wissen es dann auch nicht. Ja, ich weiß gar nicht, was meine Mutter gewollt hätte, keine Ahnung. Und dann ist nämlich das große Fragezeichen da und alle sitzen da und kauen auf den Fingernägeln und wissen gar nichts. Und das ist halt anders. Jetzt als meine Mutter starb, hat mein Vater noch gelebt und meine Geschwister und ich, wir hatten dann relativ schnell was fertig. Unser Vater ist auch Pastor gewesen, also wir hatten alle schon öfter mal mit dem Tod zu tun. Und das ging dann relativ fix, diese wichtigsten Dinge zu bereden, wenn man eben im Thema drin ist. Und das macht es eben sehr viel leichter.
Mhm, total. Wir hatten tatsächlich auch neulich in der Familie das Thema, also ganz unabhängig davon, dass jemand gestorben ist, aber einfach hatten darüber geredet. Und es ist total interessant, was sich da die einzelnen Personen so wünschen. Irgendwie von wirklich eigentlich gar keine Beerdigung in klassisch schwarz über bitte keinen großen Blumenschmuck, sondern verwendet das Geld lieber anders. Also das ist wirklich interessant, was da so kommt. Also kann ich auch total empfehlen. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Katharina, schon mal an der Stelle. Es waren schon richtig spannende Einblicke und ich glaube auch wirklich, wie du am Anfang des Gesprächs gesagt hattest, es ist ein schweres Thema und es ist hier auch keine Podcast-Folge, die man sich wahrscheinlich mal eben kurz locker lustig in der S-Bahn anhört und irgendwie beschwingt aus dem Thema rausgeht. Aber es ist irgendwie ein total wichtiges Thema und ein Thema, mit dem wir uns alle beschäftigen müssen und was uns leider allen früher oder später im Leben begegnen wird. Und deswegen wollen wir jetzt zum Abschluss nochmal fragen oder bevor wir dann zu unseren letzten drei Fragen kommen, wollen wir nochmal mit dir sprechen. Für alle, die jetzt selber Interesse an dem Job entwickelt haben und die sagen, ich möchte da auch meinen Beitrag zu beitragen und ich möchte auch Trauerrednerin oder Trauerredner werden. Und du hast jetzt ja selber schon super viele Reden gehalten und bildest aber auch andere Personen aus. Und was ist da aus deiner Erfahrung, was sind da die Eigenschaften und Fähigkeiten, die man deiner Meinung nach haben sollte, wenn man Trauerrednerin oder Trauerredner werden möchte?
Also es ist gar nicht das Reden können das Wichtigste, weil das kannst du lernen. Aber so ein Wesen, das offen ist für Menschen und ihre Geschichten, die Fähigkeit zuhören zu können, sich einfühlen zu können und auch keine Angst zu haben vor starken Emotionen.
Und du bildest ja auch selber in deiner Akademie aus. Deswegen gib uns gerne da mal einen kleinen Einblick. Wie ist deine Akademie aufgebaut? Was bringst du dann den Teilnehmern und Teilnehmern bei? Und was sollte man wirklich deiner Meinung nach lernen oder können, bevor man dann startet? Jetzt unabhängig von den Eigenschaften und Fähigkeiten, die man vielleicht eh schon mitbringt.
Ja, also wir hatten das ja eben schon angerissen, als wir über die Frage sprachen, wie ist das eigentlich mit diesen Trauerfällen in Kontakt zu sein und mit eigenen Trauererfahrungen. Deswegen ist es für mich immer wichtig, dass die Leute, dass es auch so eine Phase hat, meine Ausbildung, sich selbst kennenlernen. Dann natürlich, wie geht das eigentlich? Ne, hattest du vorhin gefragt, Marlena, wie geht das eigentlich, jemand anders kennenzulernen? Eine Person, die ich aber gar nicht lebendig treffen kann. Das natürlich. Natürlich bringe ich den bei und dann die Frage über jemanden anders dann auch schreiben und reden. Also wie bringe ich das auch zu Papier und in die Öffentlichkeit?
Also wir können es nur empfehlen, wenn hier jemand zuhört, der die Trauerredner und Trauerredner werden möchte, sich bei dir zu melden und deine Akademie zu machen. Weil ich glaube, es ist ein Job, den sollte man von Anfang an, wie du jetzt auch schon öfter im Interview gesagt hast, ernst nehmen, weil man trägt ab der ersten Minute eine große Verantwortung. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich da auch entsprechend in der Ausbildung darauf fokussiert und halt nicht eben einfach mal so losstartet. Und deswegen fällt auch zum Abschluss hier die Frage für dich, wie startet man dann wirklich konkret mit den ersten Reden? Also wie macht man da zum einen auf sich aufmerksam, aber wie traut man sich auch das erste Mal? Weil das stelle ich mir sehr schwierig vor. Natürlich lernt man das zum Beispiel bei dir in der Ausbildung, da haltet ihr schon mal Reden. Das heißt, man hat schon mal diese Erfahrung, aber dann wirklich zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt einen echten Fall an, ich habe da jetzt wirklich die volle Verantwortung für. Wie startet man da?
Also du startest viel, wie in vielen anderen Sachen auch. Wenn du zum ersten Mal Abfahrtski läufst oder sowas, musst du dich oben, wenn du da stehst, dann musst du dich überwinden. Musst sagen, so shit, but ich entweder fahre ich jetzt oder ich lasse es. Und genauso musst du irgendwann, du musst den Mut haben und es dann mal zu machen. Und es passt in der Regel ganz gut, dann zu sagen, gut, vielleicht erstmal irgendwie eine kleine Sache oder irgendwas. Du hast es vielleicht im Freundeskreis weitererzählt, dass du das jetzt machst und dann ist mal irgendwie die Oma von irgendwem gestorben und dann fragst du vielleicht deine Freundin, die gerade die Ausbildung gemacht hat, weil du das mitgekriegt hast, Mensch, würdest du da vielleicht sprechen? So geht das dann oft, ne? Also erst mal in kleinen Rahmen, sodass für dich auch diese Latte nicht so hoch gehängt wird. Ja, das ist ja, wenn du gleich mit einem Unfall tot oder was, das ist einfach zu schwierig, da musst du zu viele Dinge bedenken. Aber wenn jemand wirklich im Alter von 89 Jahren, meinetwegen alt und lebenssatt, gestorben ist, ohne große Schwierigkeiten, dann ist das immer noch traurig für die Familie, das muss man auch ernst nehmen, aber es ist eben nicht, da hängt die Latte nicht so hoch und dann musst du selber auch nicht so aufgeregt sein und hast dann eben auch die Chance, mit dem, was du gelernt hast, mit den Skills, dann auch an den Fall heranzugehen. Und wie gesagt, es sind ja die anderen sind ja auch immer noch da. Meine Auszubildenden haben alle auch Buddies innerhalb ihres eigenen Systems und die können die fragen, sie können mich fragen, man kann die Gruppe fragen und dann hast du schon noch so Geländer rechts und links, so wie beim Laufen lernen. Ne? Du hast immer noch eine Hand, wo du anfassen kannst.
Du hast einen total relevanten Job, würde ich sagen. Das ist mir jetzt nochmal klar geworden. Und wir sind dir super dankbar für die ganzen spannenden und auch sehr persönlichen Einblicke hinter die Kulissen von dem Beruf einer Trauerrednerin. Ich finde dich total inspirierend. Deswegen bin ich doppelt so froh, dass du hier bei uns zu Gast warst. Wir haben jetzt noch die letzten drei schnellen Fragen für dich, die wir auch jedem Gast und jeder Gästin immer stellen. Deswegen die Frage, wenn man dich jetzt nach unserer Podcast-Folge, wenn man Interesse bekommen hat, noch mehr von dir und deiner Academy zu erfahren, wo kann man denn dir folgen? Wo bekommt man noch mehr Informationen für dich? Und vielleicht auch die Frage, in welchen Regionen man dich als Trauerrednerin buchen kann.
Ich fange mit dem letzten an. Ich hatte ja anfangs gesagt, ich habe ja mittlerweile eine relativ hohe Bekanntheit, deswegen ist mein Wirkungsradius auch relativ groß. Also ich fahre schon mal auch für eine Trauerrede 90 bis 100 Kilometer, so normal, in eine Richtung. Und das ist so, ich bin auf der Straße, das macht mir nichts aus. Und aber so für besondere Fälle fahre ich tatsächlich auch deutschlandweit. Also wenn mal irgendwas Kurioses, besonders Schwieriges passiert ist, dann kann ich auch deutschlandweit gebucht werden. Und wer mich finden möchte, ja, ich heiße ja Katharina Ziegler. Das heißt, man findet mich unter katharinaziegler.de. Da steht was über die Reden und über die Ausbildung, wer da Interesse dran hat. Ich bin auf Instagram zu finden, ganz einfach auch unter katharinaziegler.de. Also da könnt ihr mich finden. Mein YouTube-Kanal ist sehr gut bespielt. Da habe ich jetzt auch gerade noch mal das Konzept so ein bisschen verändert. Das heißt, ich will auch noch ein bisschen auf da meinen Horizont erweitern, mit mehr Leuten noch sprechen über Trauer und Trauriges. Das heißt, auch unter meinem Namen einfach bei YouTube eingeben, dann findet ihr das. Darüber lernt man mich, glaube ich, auch sehr gut kennen. Also Leute, die mit mir in Kontakt treten, die sagen, ich habe schon etliche deiner YouTube-Videos geguckt und ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon.
Ja, und nochmal jetzt abschließend auch die Frage, weil du hast ja schon viele Tipps gegeben für Personen, die jetzt vielleicht interessiert sind an dem Job. Aber was ist so dein abschließender Ratschlag für alle, die jetzt überlegen, vielleicht auch Trauerrednerin oder Trauerredner zu werden?
Mein abschließender Ratschlag ist recherchieren, recherchieren, recherchieren. Also nicht das erstbeste Angebot nehmen, sondern wirklich gucken. Das schlägt dann mein Herz. Kriege ich eine innere Verbindung zu der Person? Denn was für Trauer gilt, gilt in dem Zusammenhang halt auch. Ihr werdet dann als Rednerinnen und Redner mit Trauernden in Kontakt sein und ihr müsst mit Personen arbeiten, mit denen ihr das Gefühl habt, da habe ich Vertrauen, die kann mir wirklich was beibringen. Und nicht vorschnell irgendwen buchen und dann nachher sagen, ich fühle mich aber nicht bereit.
Ich würde sagen, wir befinden uns gerade in einer Multikrisenzeit, wo die Nachrichtenlage auch oft sehr erdrückend ist. Und du hast ja zusätzlich auch noch einen Job, wo du mit sehr schweren Situationen des Lebens zu tun hast. Deswegen würden wir dir sehr gerne die letzten Worte in dieser Podcast-Folge überlassen und dir abschließend die Frage stellen, was denn die Momente in deinem Joballtag sind, die dir trotzdem Hoffnung geben und vielleicht auch etwas gute Stimmung an den Tag legen.
Ja, ich glaube, dass meine Arbeit mich dazu befähigt, nicht nur anderen Menschen durch schwierige Situationen hindurchzuhelfen, also Krisensituationen, du sagst Multikrise, sondern dass das auch für mich selbst so eine Marschrichtung ist, zu sagen, doch, es gelingt tagtäglich, Krisen zu bewältigen und danach auf gute Weise, wenn auch anders, aber auf gute Weise weiterzuleben. Und das versuche ich jeden Tag den Menschen zu vermitteln, für die ich arbeite und spreche. Und das färbt auch auf mich ab. Also das macht auch in dieser Multikrisensituation für mich das Gefühl, dass auch ich das kann. Und dass es sehr viele gibt, die das können werden, wenn sie nur diese Zuversicht in sich tragen, dass es immer ein Danach gibt und dass wir dazu beitragen können, dass es so wird, wie es sein soll aus unserer Sicht.